Eigentlich sollte am vergangenen Wochenende mit dem sogenannten Kampf der Nibelungen das größte extrem rechte Kampfsport-Event Deutschlands und Europas im sächsischen Ostritz stattfinden. Mit der Begründung,
die Veranstaltung habe keinen Sportcharakter, sondern diene der rechtsextremen Kampfertüchtigung und damit der Vorbereitung eines politischen Kampfes,
verhängte die Stadt jedoch ein Verbot. Darauf folgte ein Eilantrag der Veranstalter, der wiederum vom Verwaltungsgericht Dresden zurückgewiesen wurde. Schließlich bestätigte das Oberverwaltungsgericht in Bautzen das Verbot, da auf dem Kampf der Nibelungen
Kampftechniken gezeigt werden, die auch gegen Polizeikräfte zum Einsatz kommen sollen.
Und somit die
grundgesetzlich geschützte staatliche Ordnung betroffen sei,
wie es in dem Urteil heißt. Weiterhin heißt es in der Begründung, das Kampfsport-Event diene der
Schaffung eines Zusammengehörigkeitsgefühls und der gegenseitigen Bestärkung im politischen Kampf gegen das hassenswerte System der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Sicherlich ist mit diesem richterlichen Beschluss und dem ebenso großen zivilgesellschaftlichen Protest ein wichtiger Schritt getan. Für Robert Klaus ist dies jedoch noch kein Anlass zur Entwarnung. Klaus arbeitet und forscht bei der Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit in Hannover und befasst sich intensiv mit der extrem rechten, Hooliganismus und Geschlechter- und Männlichkeitsforschung. Kein Wunder also, dass er auch zum Fachtag Toxische Männlichkeit, Gewalt und rechter Terror Ende September von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen und MOBIT, der mobilen Beratung, nach Erfurt eingeladen wurde. Unter dem Titel Hooliganismus, Kampfsport und Fitnessboom – eine Geschichte der Professionalisierung extrem rechter Gewalt gab Klaus einen Überblick über historische Kontinuitäten extrem rechter Gewalt im Sport und stellte ebenso zentrale Organisatoren und Strukturen vor, wozu auch ganz klar der Kampf der Nibelungen zählt. Wenngleich große öffentliche Aufmerksamkeit für extrem rechte Großevents wie diesem Kampf der Nibelungen wichtig ist, formuliert Klaus jedoch auch eingangs seines Vortrags Kritik an der medialen Berichterstattung. Oft werde in den Berichten die Männlichkeitsinszenierung unhinterfragt reproduziert, wenn zum Beispiel in einem Spiegel-Online-Artikel von Blut, Schweiß und Kameradschaft die Rede ist. Ebenso fehle laut Klaus oftmals die gesellschaftliche Kontextualisierung und Differenzierung. Nicht alle Hools und Kampfsportler gehören der extrem Rechten an. Pauschalisierungen helfen hier nur wenig weiter, appelliert Klaus. Bevor er nun den rechten Kampfsportboom in gesamtgesellschaftliche Entwicklungen einbettet, beleuchtet Klaus zunächst Tendenzen in der extrem rechten Szene. Hierbei betont er, dass innerhalb der militanten Neonazi-Szene Kampfsport schon eine lange Tradition hat und keineswegs eine moderne Erscheinungsform sei. Die Hooligan-Szene wiederum habe sich seit ihrem Bestehen in den vergangenen 40 Jahren ausdifferenziert. Hat Hooliganismus seine Anfänge als Kultur der Straßenrandale im Umfeld von Fußballspielen, haben sich vor allem in den 90er Jahren sogenannte Acker-Matches etabliert. Hierbei handelt es sich letztlich um verabredete Gruppenschlägereien im Freien.
Wichtig dabei ist, der Bundesgerichtshof hat 2015 mal geurteilt, dass diese als kriminelle Vereinigung zu verfolgen sind, weil diese Gruppen-Kickboxereien sind unsittlich. So unsittlich deshalb, weil es gar keine Instanz gibt, die Regeln überwacht, keinen Verband gibt, der irgendwie dort Regeln durchsetzt. Wenn man das Urteil mal zu Ende denkt, dann heißt das, bei einem Gruppenkampf von 20 gegen 20 müsste es 20 Schiedsrichter geben, die sich jedes 1 gegen 1 angucken und Regeln durchsetzen. Ab dem Moment würden wir sozusagen von sittlichem Sport reden. Und was macht die Hooligan-Szene? Die Hooligan-Szene ist lernfähig und sie macht natürlich genau das. Ist ja auch logisch. Sie erfindet Teamfights. Das heißt, in Osteuropa bisher durchgeführt, in Deutschland noch nicht. Sie erfindet Teamfights, wo Hooligan-Gruppen in einem 5 gegen 5 in einem Ring antreten, eine Gewichtsklasse als Gruppe messen, also man darf 500 Kilo als Gruppe messen, wiegen. Da gibt es Ringrichter, da gibt es Ringärzte, da gibt es schlechte Musik, also alles, was man zu so Schrammsportveranstaltungen braucht. In Deutschland werden sie langsam auch, ja, kündigen sich an.
Diese Entwicklung weg von illegalen Gruppenschlägereien hin zu organisierten Sportevents führt Klaus sowohl auf die Kreativität der Szene als auch auf polizeiliche Repressionen zurück.
Es ist immer genau dann passiert, wenn Gewalt aus dem Fußballumfeld Polizei vertrieben wurde, hat man sich andere Orte gesucht. In dem Moment, wo man sagt, diese Gruppenschlägereien sind illegal, macht die Szene einen Sport draus. Heißt auch sozusagen, naja, mit Repression hat man bedingt Einfluss. Wir müssten eigentlich viel mehr über Prävention reden.
Schließlich hat aber auch der Rechtsrock Einfluss auf die Entwicklungen in der Kampfsportszene. So zieht Klaus zahlreiche Verbindungen zwischen rechten CD-Labels und Musikvertrieben und Neonazi-Kampfsport.
Also sozusagen Rechtsrock und Kampfsport vermischen sich zu einer extrem rechten Eventkultur. Manche nennen das auch extrem rechte Erlebniswelt. Und es hat auch noch mehr Hintergründe. Das ist vor allem nämlich das Eventmanagement. Extrem rechte Kader, die wissen, wie man ein Konzert aufzieht, wissen auch, wie man eine Kampfsportveranstaltung macht, weil ob man eine Bühne oder einen Ring in die Mitte stellt, ist nicht mehr so wichtig. Die Werbung, die Infrastruktur, das Organisationstalent hängt ja dahinter. Ich habe mir noch ein paar Beispiele. Der berühmte Dennis Nikitin hat ein Thema geredet. Das hier oben ist ein Foto vom Stand des Kampf der Nibelungen im Thema, jetzt im Anfang Juni, glaube ich, war das.
Neben diesen szeneinternen Veränderungen beeinflussen aber auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen den rechten Sportboom. Unter dem Stichwort Selbstoptimierung nennt Klaus hier die Neoliberalisierung der Gesundheitspolitik seit Anfang der 2000er Jahre, mit der den einzelnen Patientinnen und Patienten ein höheres Maß an Eigenverantwortung an ihrer Gesundheit und Fitness zugeschrieben wird. Der hiermit eingetretene Fitnessboom hat sich im Laufe der Jahre immer stärker in verschiedene Bereiche spezialisiert. Die einen powern sich bei Kampfkunst und Outdoor-Aktivitäten aus, die anderen entspannen bei Wellness und Yoga.
Eine meiner Thesen an der Stelle ist, ich glaube, dass die extreme Rechte nicht nur ihre Gewalt trainiert, sondern neoliberalerweise genau an dieser Ausdifferenzierung des Fitnessmarktes teilhaben will. Die wollen ihr ein Stück dieses Kuchens abhaben.
Teil dieses Fitnessbooms ist sicherlich auch die in den 90er Jahren populär gewordene Kampfsportart Mixed Martial Arts, kurz MMA, bei der sowohl Schlag- und Tritttechniken des Boxens, Kickboxens, Muay Thai und Karate sowie verschiedene Bodenkampf- und Ringtechniken zum Einsatz kommen. Mit Blick auf die Veränderungen in der Hooligan-Szene und der schon immer anwährenden Affinität militanter Neonazis zu Kampfsport wundert es nun auch nicht, dass immer mehr extrem rechte Hooligans MMA für sich entdeckt haben. Interessant ist an dieser Stelle jedoch, dass auch viele ehemalige Polizisten erfolgreiche Kickboxer und MMA-Kämpfer sind. Beispielhaft sei hier Nick Hein erwähnt, der unter Vertrag der weltweit größten Organisation des Sports Ultimate Fighting Championship, kurz UFC, steht. All dies hat letztlich nicht dazu geführt, dass die Qualität und die Quantität der extrem rechten Gewalt zunimmt. Für Klaus ist das kein neues Phänomen. Neu ist nun die Professionalisierung extrem rechter Gewalt.
Die Gewaltkompetenz dient als Ressource für eine berufliche Karriere. Das finden wir bei Türstehern, das finden wir bei Kampfsporttrainern, finden wir aber auch bei Polizisten in Einsatzhundertschaften. Das ist erstmal gar nichts Fatales, aber die zentrale Ressource des eigenen Berufskarriere ist der Beruf. Das zweite ist, wir finden Professionalisierung als qualitativen Prozess, Trainingsmethoden, Ernährungslehre, Regenerationslehre, Trainingsausstattung, all das entwickelt sich ja immer weiter. Man kann das mit auch digitaler Technik vergleichen. CDs waren vor 20 Jahren mal der total heiße Kram, heute ein Fall fürs Museum. Im Kampfsport ist das nicht anders. Ne? Es gibt sozusagen eine Weiterentwicklung des Ganzen. Und wenn ich von Kampfsport rede, muss man auch nochmal sagen, dass nicht alle Kampfsportarten für Neonazis gleichermaßen interessant sind. Es gibt Ausnahmen, aber im Judo sehe ich sie eigentlich kaum, sondern ich würde sagen, Kickboxen und Mixed Martial Arts sind interessant, weil sie dem Straßenkampf am nächsten kommen.
Hand in Hand mit der Professionalisierung rechten Kampfsports geht auch die öffentliche Inszenierung, wenn auf Plakaten und Flyern immer wieder auf bestimmte Motive zurückgegriffen wird.
Was in der Hooligan-Szene als auch in der extremen Rechten sehr in ist, sozusagen symbolisch, ist also die Saga, ne, von den 300 Spartanern, die sich in dieser Schlucht gegen eine Übermacht des römischen Heeres verteidigt haben. Also sozusagen für eine Inszenierung kriegerischer Männlichkeit wird man Anspielungen auf 300 andauernd finden.
Und genau jene kriegerische Männlichkeit bleibt nicht nur in den Sporthallen, sondern wird auch auf die Straße getragen. Wenn zum Beispiel eine rechte Kampfsportgruppe aus Leipzig zu den Nazi-Aufmärschen im vergangenen Sommer nach Chemnitz mobilisiert. Ein anderes Beispiel für die reale Bedrohung ist der Angriff auf den Leipziger Stadtteil Konnewitz im Januar 2016. Unter den 250 Hools und Nazis wurde auch der MMA-Kämpfer Timo Feucht festgenommen.
Und Timo Feucht ist eben nicht irgendwer in den deutschen Mixed Martial Arts, sondern er wird hier von so einer tschechischen Hooligan-Seite als Lok Leipzig-Kämpfer bejubelt, der vor 2 Wochen in Bratislava einen Kampf gewonnen hat, hier in so einer Riesenhalle, davon ist das Foto. Und mit diesem Kampf ist Timo Feucht aufgestiegen zu Nummer 3 im Halbschwergewicht in den Mixed Martial Arts. Wir reden hier also nicht, ne, von Scheunenturnieren. Und wenn ich es mal mit Musik vergleichen darf, das ist so ein bisschen, als ob eine sehr, sehr rechte Band als Vorband von Helene Fischer spielt. In Deutschland findet das so nicht statt. Im Kampfsport haben wir das andauernd. Wir haben andauernd sehr, sehr rechte Leute auf den Main- und großen Massen-Events in Deutschland. Das heißt sozusagen, wenn ich vorhin beide Dinge, Musik und Kampfsport, als Eventkultur verglichen habe, dann ist die Sensibilität im Kampfsport für dieses Thema wirklich sehr, sehr ausbaufähig.
Neben dieser fehlenden Sensibilisierung innerhalb der Kampfsportszene problematisiert Klaus jedoch auch explizit rechte Kampfsport-Events. Also Kämpfe und Veranstaltungen, die von der rechten Szene für die rechte Szene organisiert werden. Wie bereits erwähnt, ist es vor allem der sogenannte Kampf der Nibelungen, der 2013 als Ring der Nibelungen relativ klein und geheim organisiert mit 150 Besucherinnen startete. 2017 erfuhr dann das Event mit über 500 Besucherinnen einen regelrechten Boom, wurde als Marke beim Patentamt angemeldet und die Kooperation mit der rechten Sportmarke White Rex ausgebaut. Bei White Rex handelt es sich um ein neonazistisches Netzwerk aus Russland, das als Bekleidungsmarke und Organisator von Kampfsportturnieren auftritt. Das internationale Netzwerk der rechten Kampfsportszene erstreckt sich jedoch nicht nur nach Osteuropa, sondern auch nach Griechenland, Ungarn und Italien. Auch wenn die Szene eher männlich dominiert ist, finden auch vereinzelt Frauenkämpfe statt. Ebenso werden die Veranstaltungen verstärkt als Familienevents angepriesen, wenn neben der Betreuung von Kindern auch deren Training angeboten wird. Auch die bisher in Deutschland noch verbotenen Teamfights spielen eine wichtige Rolle in der zukünftigen Planung. Und genau da stellt Robert Klaus zwei zentrale Fragen.
Die politische, aber auch die sportliche. Warum gibt es eigentlich keine Gruppenkämpfe im deutschen Kampfsport? Warum macht das keine Organisation? Die politische ist natürlich fatal, wenn der Kampf der Nibelungen es schafft, in den nächsten Jahren eine vierstellige Summe an Zuschauern anzuziehen, damit im Kampfsportsektor in Deutschland, der nicht so riesengroß ist, naja, vorne reinstößt und sich mit den Teamfights ein sportpolitisches Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt aufbaut. Dann stößt eine nationalsozialistische Kampfsportorganisation, also die Top Ten der Kampfsportveranstalter in Deutschland vor. Spätestens jetzt sollten alle verstanden haben, dass wir ein riesiges Problem haben.
Extrem rechte Kampfsport-Events haben sich mittlerweile zu einem regelrechten Rundum-Angebot aus Lifestyle, Essen, Kleidung und Selbstoptimierung entwickelt. So mag es auf den ersten Blick skurril erscheinen, wenn beim Kampf der Nibelungen 2018 Straight-Edge-Nazi-Gruppen Essen für vegane Germanen anboten.
Das ist interessant, weil einerseits geht damit natürlich ein wahnsinnig elitärer Gedanke einher. Die Idee von wir ziehen einen neuen Menschenschlag heran, hat natürlich einen wahnsinnig elitären Gedanken von Männlichkeit. Und gleichzeitig lässt sich das nicht allen in der Szene vermitteln. Also so der klassische, vielleicht noch am Dosenbier interessierte Neonazi findet das völlig abgefahren. Also man sieht eine gewisse Ausdifferenzierung auch in der Szene. Und darüber gibt es wirklich Konflikte, weil wenn ich vorhin gehabt habe, der Kampf der Nibelungen nimmt an rechten Rockkonzerten teil, dann diskutieren die da kritisch drüber, weil denen schon klar ist, dass das alkoholisierte Publikum vielleicht mit ihrem Straight-Edge-Gedanken nicht so ganz einhergeht. Also ist ein zentraler Konflikt in der Szene.
Dennoch sieht Klaus genau in jener Ausdifferenzierung in vegane Elitegruppen, klassische Fitnessstudio-Pumper, Kampfsportlern und Outdoor-Aktivisten das Potenzial, verschiedene Kundenklientels anzusprechen.
Das ist eigentlich die größte Neuerung, die wir sehen, weil das Neonazis, wie gesagt, Kampfsport trainieren, ist überhaupt keine Neuerung. Die ganzen Vermarktungsstrategien und wie sozusagen welchen Einfluss auch neoliberaler Fitnessboom darauf hat, ich glaube, der ist relativ neu.
Mit dem diesjährigen Verbot des Kampf der Nibelungen konnte zwar deutschlandweit die größte Veranstaltung unterbunden werden. Dennoch gibt es kleinere Ableger, wie zum Beispiel das Tiwaz-Kampfsportturnier in Sachsen.
2019 haben auch Erfurter Hools daran teilgenommen, die, wie man auf dieser Instagram-Zusammenstellung auch von einem Account aus der Hools-Szene von CSKA Sofia sieht, nach Bulgarien vernetzt sind. Wir sehen hier so schwarze Sonnen, wir sehen den Jungsturm Erfurt mit dem Hooligan-Haar. Also sozusagen die Szene ist international vernetzt. Die Verbindungen zwischen Nazi-Kampfsport und Hooliganismus sind eng und sind auch in Thüringen vorhanden. Also man könnte auch sagen, warum macht der Klaus da eigentlich so ein Bohai um so eine Veranstaltung? Natürlich haben sich diverse Kampfsportgruppen und kameradschaftsähnliche Bünde entwickelt in den letzten Jahren, gerade im Windschatten des KDN. Dazu gehört das Baltic Corps aus MacPom, dazu gehört die Gruppe Knockout 51 aus Eisenach, die auch gern mal, wie man hier sieht, zum Schießtraining nach Tschechien fährt. Kampfsport, Wehrsport liegen nicht so weit auseinander.
Trotz all dieser Beobachtungen warnt Klaus jedoch auch vor Pauschalisierungen und dem Reflex, Kampfsport und Nazis gleichzusetzen. So existieren auch Veranstalter und Initiativen wie zum Beispiel We Love MMA, die sich dem Problem durchaus bewusst sind und mit den Hintergründen der Kämpfer auseinandersetzen oder rechte Kleidungsmarken auf ihren Fights verbieten. Hier haben in der Vergangenheit Proteste auch schon dazu geführt, dass einzelne Kämpfer nicht antreten konnten. Solche Beispiele bilden jedoch meist die Ausnahme. Und auch wenn der Kampf der Nibelungen für dieses Jahr verboten wurde, reicht das für Klaus noch nicht aus.
Es braucht bundesweite Präventionsprogramme zum Thema Prävention von GMF und Gewalt im Kampfsport, die findet man nicht. Man findet allein die Angebote der Deutschen Sportjugend für ihre Mitgliedsorganisation, was aber nur die im Vereinssport organisierten Sachen sind, wie Boxen und Karate zum Beispiel. Kickboxen und MMA sind auf dem freien Markt organisiert, haben also keinen strukturellen Zugriff durch die Deutschen Olympischen Sportbund. Das ist auch wieder so ein Problem, ne? Zweitens, ich glaube, es braucht Gesetzgebung. Ich bin eigentlich auch nicht immer derjenige, der Repression fordert, aber wenn ich sehe, dass jeder militante Neonazi, jeder verurteilte rechte Mörder in Deutschland ein Kampfsportgym aufmachen darf, dann würde ich sagen, wir haben da ein Problem. Und im klassischen Vereinssport muss man ja ein Führungszeugnis vorlegen, vor allem aufgrund der Geschichte sexualisierter Gewalt. So, kommt ein bisschen woanders her. Aber natürlich kann man das im Kampfsport machen. Niemand von uns hat wahrscheinlich ein Interesse daran, dass irgendein Neonazi-Mörder seine Gyms aufmacht. Es braucht viel mehr Gegenwehr aus dem Kampfsport selber. Ich höre da auch immer noch viel zu viel Verharmlosung, auch in den Szenemedien der Kampfsportszene, so Sherdog und Käfig geflüstert. Da kommt sehr, sehr wenig dazu. Und vor allem auch in der medialen Debatte braucht es da viel mehr Aufmerksamkeit.
Es gibt also noch einiges zu tun.